Wir hatten in der letzten Folge gesagt, das Geld liegt auf der Straße, Kai. Was hast du was hast du mit dem Gewinn von 72 Euro gemacht?
Reinvestiert, Muchel. Ich muss dich enttäuschen. Ich habe es nicht für irgendwas Willenloses ausgegeben.
Keine Kiste Holzen.
Nee, ich habe ein kleines Kindertrikot, weil ich mit meinem Kleinen im Stadion war, von Glatzel gekauft, war ja klar. Ne? beziehungsweise das Trikot hatten wir schon, aber wir haben Glatzel natürlich direkt raufflocken lassen. Es geht in der Halbzeit, ist derbe geil. Und jetzt kann ich nur jedem empfehlen, fürs nächste Spiel Hansa Rostock gegen den HSV, Quote wieder 1,61, beide Teams erzielen ein Tor. Ja. Ich bin mir sicher, der HSV fängt ein, gewinnt aber. Das Geld liegt wieder auf der Straße, es werden 171 Euro wieder reinvestiert. Und dann kaufen wir uns mal was richtig Geiles oder überlegen uns mal einen geilen Preis für die Fans, falls wir gewinnen.
Stark. Und nach 90 Minuten oder wieder in der ersten Halbzeit?
Nein, 90 Minuten.
90 Minuten.
Für alle Hörer, nicht wundern, dass die Quote jetzt niedriger ist. Erstens, die Wettanbieter sind nicht dumm. Und zweitens, ihr wisst ja alle, wenn ihr immer fleißig zuhört, der HSV ist auswärts stärker als zu Hause.
Stark.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holsten.
Holsten! Yeah! Jetzt haben wir es geändert. Jetzt ist es drin. Jetzt ist es drin. Jungs, was für ein Wochenende, oder?
Weltklasse. Endlich wieder Fußball.
König Fußball ist zurück.
Ja. Und wie? Was für eine Stimmung, bitte?
Wahnsinn. Also, da merkt man erstmal, wie sehr man es eigentlich vermisst hat, oder?
Ja, definitiv. Und auch Dank an die 6000 Braunschweiger, die das ja auch im Gästeblog schön abgerundet haben. Vor der Winterpause gab es ja nur, glaube ich, 50 Sandhausen. Das ist was anderes, wenn der Gästeblock voll ist, das bockt. Weil wenn die Fans auch mitgehen, dann ist richtig Atmosphäre in der Bude.
Und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal das Stadion so vernebelt hatten. Liegt natürlich auch mit am Wetter, dass sich der Rauch dann irgendwie schön setzt, aber es war schon ein ganz geiles Bild. Also ich habe viele Handys gesehen, die hochgingen und irgendwelche Bilder gemacht haben.
Ja. Dir als alter Pyro-Fan ging natürlich schon das Herz auf,
ja, oder? Ja, natürlich. Also ich feiere das ja grundsätzlich immer ab und deswegen fand ich, es war ein schönes Intro und ich mag ja dieses Geräusch, wenn die fackeln, ne? Wenn die Leuchtfackeln, wenn die irgendwie gezündet werden und überall im Block diese Dinger hochgehen, so. Ah, das ist so ein Geräusch, da geht bei mir das Herz auf. Es ist genauso wie klärende Bierflaschen, so diese Fußballgeräusche, das gehört für mich einfach mit dazu. Und
stimmt.
Klärende Fußballgeräusche ist vielleicht ein guter Stichpunkt. Vielleicht erstmal, wer ist heute übrigens alles da? Zu meiner Rechten,
Bones,
Kai,
moin,
ich, Muchel, bin auch dabei, Gato weilt irgendwo im Ausland, vielleicht kommen wir da später nochmal zu,
ja.
Vielleicht
ist auf einer Mission,
er ist auf einer Mission, da kommen wir später zu, und Glasflaschen, ich hatte es eben schon angekündigt, und Fußballgeräusche sind es natürlich auch, wenn man sich ein schönes Holzen aufmacht, und wir hatten aufgerufen am Samstag vor dem Spiel zum Fantreffen. Und vielleicht müssen wir da als erstes mal ein dickes, fettes Sorry raushauen an euch ganzen Hörer, denn außer Bones hat es tatsächlich keiner geschafft zu diesem Fantreffen. Aus welchen Gründen auch immer, wir könnten es jetzt ausführen und wir würden jetzt bestimmt eine Stunde damit füllen können, warum Kai und ich es nicht geschafft haben. Bones, du bist da gewesen, erzähl mal, wie war es, wie viel Freibier ist weggegangen, wie hungrig oder durstig waren die Hörer und HSV-Fans nach einer schönen Knolle Holsten auf die Faust.
Sehr, sehr durstig. Also die haben sich wirklich gefreut auf die Veranstaltung und die haben sich natürlich auch auf uns gefreut, was natürlich schade war, weil es gab sehr viele Fragen, unter anderem zu dir, Muchel, zu deiner Vergangenheit als Ultra wollten einige mit dir reden, als auch über deine...
Hätte ich nichts zu sagen können, ich war nie Ultra. Dann muss ich enttäuschen. Abschlag auch keine Vergangenheit, darüber hätte ich auf jeden Fall sprechen können. Ja.
Und es wollten viele mit Kai reden über seine wilden Thesen, wo er die ausgräbt oder ob die kurz 5 Minuten vor Sendungsbeginn irgendwo aus der letzten Hirnecke gepoolt werden.
Verrate ich beim nächsten Fantreffen. Und übrigens finde ich jetzt wirklich jetzt also derbe geil, dass Holzen da so viel Bier reinstellt. Also ich werde mir beim nächsten Mal da die Birne weghacken und dann ganz ehrlich erzählen, wie ich auf diese wilden Thesen komme. Also so
würde mich auch interessieren, dass
ich dann nicht mehr in der Lage bin, irgendwas zu verschleiern.
Also das Feedback war auf jeden Fall positiv, haben sich aber wirklich, viele haben sich auf uns gefreut. Beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall vollzählig. Das ist auch schon mal versprochen. Ich habe aber auch nette Jungs dort kennengelernt, und zwar ein Jungs vom Fanclub, die haben den vor kurzem erst gegründet. Das ist der 1887 Straßenbande, in Anlehnung an 187 Straßenbande. Ja. Die haben sich 1887 Straßenbande genannt.
Gefährliche Jungs, oder?
Ey, super lieb, super sympathisch. Die meinen, die feiern uns jeden Morgen, am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit, hören die uns im Auto. Und die haben ein schönes Preismodell, haben sie mir gesagt. 3 Euro Aufnahmegebühr, ja, und jährlicher Mitgliedsbeitrag 1 Euro.
Ja.
Und ja, guck da mal rein bei Instagram 1887-Straßenbande. Die sind super sympathisch und ich glaube, ich habe mir allein mit denen irgendwie 4 Holzen reingestellt. Bin also gut vollgesprintet in die Loge danach und
bist du auf deine Kosten gekommen?
Definitiv, ja, definitiv. Und Holsten hat's auch gefallen. Wir hatten heute mal ein kurzes Gespräch. Aber wie gesagt, an die Fans, die uns nicht angetroffen haben, dicke sorry. Beim nächsten Mal
wird's auf besser.
Jeden Fall besser, ja.
Genau. Was auf jeden Fall besser gewesen ist, ist danach das Spiel. Und
ja,
ich weiß nicht, wir waren alle im Stadion?
Ja.
Alle? Kai, du warst auch da,
ja,
genau.
Ja.
Und ja, war ja ein Raketenstart, oder? Ich weiß gar nicht, das letzte Mal ist... Wann wir so früh mit dem Tor gestartet sind, es ist auch schon...
Ich überlege gerade, und der Walter noch gar nicht.
Ah, doch, ich glaube, dass ich, irgendwo hatte ich es gelesen, 2021 auch durch Bobby Glatzel, auch so ein frühes Tor. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen.
Also das war aber wirklich, also wie die berühmt-berüchtigte Feuerwehr, möchte man sagen. Also
der Nebel hatte sich noch nicht gelegt,
genau.
Da stand es schon 1-0.
Musterflanke von Muheim, also das war so ein typisches Tor. Das gibt einem so ein super Gefühl, weil das Tor wäre gefühlt, jetzt mal, ich mag immer es nicht so gern, Superlative zu haben, aber das wäre jetzt, sagen wir, auch in der ersten Liga ein sicheres Tor gewesen, ja, diese Kombination.
Nein, muss ich dir komplett widersprechen.
Ich fand die Flanke maßgeschneidert und habe mich dann wohlgefühlt, dass unser bester Mann, unser Stürmer, auf den ich so sehr gesetzt hatte, ich war mir auch todsicher, dass Glatzel ein Tor macht, das dann gleich bestätigt und da wusste ich, wir können heute auch noch einen fangen, wir sind heute in der Offensive gut aufgestellt und konnte mich erstmal entspannt zurücklehnen.
Also spätestens nach dem 2-0 hatte ich eine gewisse...
Ich möchte ganz kurz, ganz kurz einhaken, nämlich zu Kais mustergültigen Flanke. Da will ich überhaupt nichts hinzufügen, das stimmt. Die Flanke von Muheim war wirklich Zucker. Auch von Bobby war es 1A vollendet und ins Tor geschossen. Aber in der ersten Liga wäre das Ding nicht drin gewesen. Und ich sag dir auch, bei einigen Zweitligavereinen wäre es auch nicht drin gewesen, weil der Torwart von Braunschweig dort eine ganz schlechte Figur macht. Der Ball war sehr lange in der Luft und er hätte eigentlich nur 2 Schritte entgegen machen müssen und er hätte das Ding weggefischt.
Ja, okay.
Also ich will das nicht schmälern, ne? Aber der Torwart von den Braunschweigern, ich sag mal so, der hatte nicht seinen besten Tag und ich glaube, sie haben in der Winterpause auch noch jemanden von Bayern verpflichtet, irgendeinen Torwart, irgendwas nicht, Torwart 17 oder was. Und ich
bin auch der Meinung, der hatte keinen guten Tag gestern, weil auch beim 3-1, der Ball kam ziemlich zentral aufs Tor und da sah der Keeper auch wieder nicht gut aus von Braunschweig.
Ja, und also auch bei unserem Kopfball-Ungeheier, auch da sah er nicht gut aus, also den musste auch halten.
Oh, okay. Aber gut, gehen wir mal chronologisch.
Aber nur eine Sache noch, okay, verstehe ich, dass man so, also ich glaube, wenn er rauskommt und ihn fängt, denkt jeder, ganz normale Aktion vom Torwart, dafür brauchst du kein Talent und so weiter, da stimme ich dir zu, ja, nur du musst es erstmal früher kennen, die Flanke kam ja nicht, er konnte sich ja nicht lang vorbereiten, weil als Muheim angesetzt hat zum Antritt und man vielleicht damit rechnet, auf Schusskreishöhe flankt er oder von der Eckfahne flankt er, nein, er hat super früh geflankt, also da hattest du jetzt nicht lange Vorbereitungszeit als Torwart, plus die Flanke kommt halt, gefühlt eher an kurzen als an langen Pfosten. Das heißt, du musst dem Ball auch noch entgegengehen. Du hast einen Ticken weniger Zeit, als wenn sie an lang geht. Da fliegt sie über dich.
Die Flanke war doch an langen Pfosten.
Ja, ich fand schon.
Nee, die war Glatzel, zentral. Die war Glatzel, zentral.
Boah. Also Glatzel kam vor dem Torwart, fand ich jetzt nicht hinterm Torwart.
Also Glatzel kam an der 5-Meter-Raumgrenze zentral zum Einschieben.
Also ich will es jetzt überhaupt nicht, ne? 1-0 nach 3 Minuten.
Also generell haben wir die ersten 20 Minuten geiles Feuerwerk offensiv abgeliefert.
Wirklich.
So, das soll erst die Leistung vom HSV nicht schmälern. Aber ich bin auch der Meinung, beim anderen Gegner, wo die Verteidigung ein bisschen besser drauf ist, passieren nicht unbedingt beide Tore, vielleicht 1 von 2, aber nicht in dieser Einfachheit, weil Haier war ja, glaube ich, komplett allein im 5-Meter-Raum beim 2. Da war ja kein Gegenspieler.
Aber wir müssen über die Vorlage sprechen. Jean-Luc Dompé. Jungs, der Spieler macht Spaß, oder?
Ey, die Rakete, die er in der 2. Halbzeit gezündet hat, ne? Diese Sprints mit Ball, Halleluja, wie der abging. Uiuiuiui.
Also,
ob da Epo im Spiel war, ich weiß nicht.
es ist wirklich so Baccarriata in fußballerisch
mit gut. Mit Ballkontrolle, ne?
Ja, tatsächlich. Ja. Also, Ja, finde ich mega geil. Also der Junge macht wirklich Spaß. Ja. Für mich auch absolut gesetzt.
Spieler des Spiels, obwohl wir da wirklich genug andere hatten, die auch Tore gemacht haben und so weiter. Und ich sag auch, ein so wichtiger Spieler, weil das ist so ein typischer 1-gegen-1, geht am Gegenspieler vorbei, Spieler macht geile Flanken. Ja. Der wird so wichtig und es ist so geil, dass du jetzt so einen Spieler dann rein hast, der schon eingespielt ist, ja, sowohl ans Klima sich gewöhnt hat, an die Mannschaft sich gewöhnt hat.
Und auch
hat,
so schnell,
dass der Trainer, ne, von einem will, so schnell ist. Ja. Das System kennt, Weltklasse.
Ich glaube, für ihn waren diese 2 Monate oder jetzt diese 1 Monat Trainingsvorbereitung nochmal geil, dass du die halt nicht in der Winterpause nur 2 Wochen Zeit hast zum Einspielen, sondern dass du wirklich einen ganzen Monat oder noch länger für ihn hast, wo er sich nochmal auf Alterstaktik nochmal richtig einlassen kann in einem Trainingslager.
Wie sagt ihr oder wie seht ihr die erste Halbzeit grundsätzlich?
Genau.
Dann kam ja Fabio Kaufmann, der in der 30. Minute diesen strammen Schuss geschossen hat. Das kam ja auch so ein bisschen, ja, Ballverlust, ne?
Ja, ich glaube sogar im Mittelfeld nur. Dann hat Braunschweig über links einen Doppelpass. Der eine Mitspieler lag am Boden.
Hat
der
Ball angeschossen,
kriegt den Ball an den Rücken. Dadurch kommt der Doppelpass zustande. Habe ich dann zur Kai auch gesagt, als du verlierst den Ball im Mittelfeld und trotzdem stehst du 10 Sekunden später steht Jonas David allein gegen 2. So, ich weiß nicht, ob Dompe den Weg hätte mit nach hinten gehen müssen, um den zweiten Braunschweiger irgendwie
eher Königsdörfer, oder?
Genau, ich finde, das lässt sich diesmal wirklich taktisch ganz, ganz sauber aufschlüsseln, ja. Also kommen wir zur Defensivaktion zum Gegentor. Den macht er in meinen Augen erstmal nur rein, gerade, auch da bin ich wieder Braunschweig, 2. Liga, ist ja ein super Schuss von ihm. Das gelingt ihm nur, wenn er viel Zeit und Ruhe hat. Und die hatte er. Das heißt, es war keiner bei ihm in der Nähe. Warum war keiner bei ihm in der Nähe? Weil die taktische Aufstellung vom HSV eben so ist, dass wir wir haben gespielt mit einem 4-1-2-3. Und diese Eins da im defensiven Mittelfeld, wenn die eben mal nicht mitspielt oder nicht in der Nähe ist, weil irgendwie anders gerade beschäftigt gewesen, ausgerutscht, wie gesagt, kann ja auch alleine nicht alles staubsaugen da hinten, dann brauchst du halt noch defensiv Reis und Königsdörfer. Und die waren eben in dieser Situation, war ja auch von denen gewollt, zu offensiv eingestellt. Und wenn du eben mit einem 4-1 und da mit nur einem defensiven Mittelfeldspieler davor spielst, dann hast du halt ab und zu diese riesen Lücken vor der Viererkette. Und in dem Fall war genau das der Fall, dass eben David dann irgendwie retten musste, was noch zu retten war, aber zu weit weg war, weil den Ball auch nach außen gleichzeitig auch noch ein bisschen abdecken musste. Der konnte noch nach außen ablegen, sodass er dann genug, dass Kaufmann dann genug Zeit hatte, Maß zu nehmen und das dann auch sauber abgeschlossen hat. Und der war ja dann auch nicht mehr haltbar, genau. Und dementsprechend Gegentor. Aber man muss sagen, wir hatten auch eben durch diese 3 Stürmer mit Dompe, Glatzel und Jatta das perfekte Gegenmittel. Und da hat Walters Taktik auch 1:1 funktioniert in der ersten Halbzeit. Und zwar haben wir gegen eine Fünferkette gespielt, ja. Und diese Fünferkette musst du natürlich maximal weit auseinanderziehen, um dann wenigstens ein paar Steckpässe in der Mitte zu haben, wenn du da schon 3 Verteidiger hast. Und das ist eben aufgegangen, weil Dompe und Jatta auch extrem weit, die stehen ja nicht mal 5 Meter im Spielfeld, sondern die stehen ja wirklich an der Außenlinie zum Teil. Und da muss ich sagen, das lobe ich mir immer, wenn ein Trainer was vorgibt, eine klare Handschrift hat, und die dann auch noch greift und aufgeht. Ja, weil vorgeben kann man viel, es muss dann auch mal aufgehen. Und das ist in der ersten Halbzeit beim HSV offensiv aufgegangen. Und defensiv wurde uns da einmal die Schwachstelle gezeigt.
Dann kam die Halbzeit und wir kommen aus der Halbzeit raus, quasi wie zu Beginn der ersten Halbzeit, wieder mit einem Raketenstart, mit einem Tor von Robert Glatzel. Auch da muss man sagen, sah der Torwart, wie du es vorhin schon sagtest, nicht gut aus. Er hat den Ball spät gesehen, aber trotzdem, der Ball kommt quasi auf den Mann. Genau.
Also, er muss nur umkippen.
Genau, so also ein großer Teil der Torwärter in Deutschland hat den Ball. Ja. So, also der hatte wirklich nicht seinen besten Tag. Und dann fand ich, hat Braunschweig so ein bisschen irgendwie mehr Zugriff bekommen aufs Spiel und hatte dann eine stärkere Phase. Und der HSV hat das Spiel dümpelte so ein bisschen vor sich hin, hatte ich das Gefühl. Bis dann in der 81. Minute Danilo Wiebe.
Aber warte, kurz vorher noch hatte doch Glatzel die Atomchance
um 4-1. Ja, stimmt, ne? Die Atomchance.
Also da habe ich gefragt, hat sich da selber ausgefummelt?
Halleluja. Wir sprechen von 2 Chancen.
Genau, ja. Ich glaube,
die eine war den, vor dem den Hackentreffer.
Ja, genau.
Und das Ding, was Jatta rüberlegt, mustergültig, ja. Wo es schwerer war, den Ball rüberzuschießen, genau. Als ihn im Tor zu versenken. Also ich glaube, das wird in der Nachbesprechung auch noch zweimal und auch in den internen WhatsApp-Chats der Spieler
genau, also wenn du den machst, hast du Ruhe, dann musst du dich auch nicht mehr mit dem 3-2 beschäftigen. Aber weiß er selber, ne? Also, und es kam, wie es kommen musste. Du sagst es, Braunschweig hat ein bisschen mehr Zugriff bekommen, vielleicht hat HSV es auch ein bisschen schleifen lassen, aber es hat nochmal geklingelt.
Danilo Wiebe, ein strammer Schuss, auch wieder zwei Tore quasi, und uns schreibt es auch MDSOL9 bei Instagram, schreibt uns, gestern zwei Distanztore, hat der HSV den Strafraum soweit im Griff und davor nicht. Also es waren jetzt tatsächlich zwei Fernschüsse, die zu den Gegentoren führten.
Schonlau hatte noch mit der Hacke entscheidend abgefälscht, ne?
Das, genau, war trotzdem Fernschuss. Also
ja. Und gehört ja dazu, dass jemand abfälscht, ne? Manchmal rechnen die Gegner sogar vielleicht damit, dass da jemand noch irgendwie irritiert oder was abfälscht. Insofern, muss man mit einplanen.
War sowieso die einzige Möglichkeit, die Braunschweig hatte mit Fernschüssen. Ich glaube, auch in der zweiten Halbzeit war nochmal ein Schuss, den Heuer ganz gut noch ums Torwart-Eck rum gelenkt hat. Also es waren tatsächlich nur die Fernschüsse, die uns irgendwie gefährlich werden konnten.
Ich glaube, in der 84. war nochmal kurz ein 3-3 in der Luft. Da war noch so ein Angriff, glaube ich, bevor der HSV sich wieder gefangen hat, wo noch ein HSV sich da reingeschmissen hat in den Schuss. Aber sonst hatten die nicht viel. Braunschweig war auch nicht stärker. Klingt jetzt ein bisschen so, als wenn die da ein paar Chancen hatten, aber da war eigentlich nicht viel, bis auf diese zwei Dinge.
Es tut natürlich weh, die zwei Gegentore, aber ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass wir dieses Spiel noch aus der Hand geben. Also manchmal hast du ja so ein Gefühl, dass du denkst, okay, irgendwie da kannst du jetzt noch eine Stunde spielen, da wirst du nicht mehr treffen, aber ich hatte diesmal irgendwie nicht das Gefühl, dass es da nochmal für uns gefährlich wird. Und dann hat natürlich in der 92. Minute mein absoluter Lieblingsspieler Ludovic Reis dann noch zum 4-2.
Gut für ihn.
Auf jeden Fall.
Passt zu so einem perfekten Tag, ne? Ich muss auch sagen, das Anspruchsdenken wäre falsch, wenn jetzt die Leute, und das würde uns auch nicht gut tun, das wäre schon wieder so ein Anzeichen von Arroganz, wenn wir irgendwie denken würden, wir müssen die Gegner 90 Minuten beherrschen und klar besiegen und dürfen gar keine Gefahr hinten haben, weil...
Aber die Erwartungen haben die Leute ja schon, also...
Ja, aber so, man kann ja Erwartungen haben, aber es darf da nicht umschwenken in so eine Unzufriedenheit, die man dann mal hat, sobald es mal nicht läuft, sondern es muss umschwenken, man muss diese Rückschläge, die man dann hat bei so einem 3-2, wo der Gegner mal kurz drückt oder einfach unsicher, da muss man sich einfach bewusst sein, dass das dazugehört, dass man weiter dagegen halten soll und darf da nicht anfangen, wir müssen den Gegner noch, warum haben wir das 4-1 nicht gemacht, warum haben wir den Sack nicht schon früher zugemacht, warum haben wir nicht, warum dominieren wir den Gegner jetzt nicht über 90 Minuten, das gehört dazu, wir müssen uns die Spiele auch neben der Qualität, die wir haben, neben der also wir sind überlegen, aber wir müssen sie auch kämpferisch annehmen und auch lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Also wenn wir das nicht können, dann steigen wir auch nicht auf.
Ich glaube auch, dass die Gegentore der Mannschaft gut tun, dass er halt gerade nicht in dieses, sag mal, kleine arrogante, selbstgefällige Spiel verfällt wie in den Vorjahren, wo sie sich immer ziemlich sicher gefühlt haben, dass sie schon merken, okay, wenn wir hier nicht bei 100% sind, dann klingelt es hinten bei uns. Und das ist, glaube ich, immer ein guter Wachmacher für die Jungs.
Bei Instagram haben uns wieder Tausende von Nachrichten erreicht tatsächlich. Und jede zweite Nachricht hat quasi eine Frage, die sich fast immer gleicht, und zwar David oder Montero. Was sagen wir zu der Leistung von David? Boah, mir ging das gestern schon wieder so ein bisschen hart auf den Sack, dass man in den Foren und in den Social Media Kanälen nur wieder Diskussionen über Jonas David irgendwie gefunden hat. Ich von meiner Seite muss sagen, ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. So, ich finde, dass er gut mit dem Körper gearbeitet hat, und er wird jetzt wieder so an so ein paar Situationen irgendwie gemessen, wo er dann irgendwie, ich weiß nicht, gegen Winzheimer, glaube ich, war das einmal rechts außen, wo er ausgerutscht ist, dann wo er noch einen kleinen Schubser mitgegeben hat. Das jetzt wirklich so auf die Goldwaage zu legen, das macht man bei anderen Spielern auch nicht. Also ein Ludovic Reis, wenn der irgendwie zwei, dreimal im Spiel den Ball verliert, dann wird am Ende nicht gesagt, boah, das war aber eine schwache Leistung. Bei Jonas David wird das dann immer gleich so auf die Goldwaage gelegt, dass es heißt so, weiß ich nicht, und doch Montero. Und also wie gesagt, ich fand seine Leistung gut. Ich fand tatsächlich ein Schonlau sogar ein bisschen schwächer als Jonas David. Ich fand, der war irgendwie gar nicht so wach und wirkte so ein bisschen nicht ganz so frisch. Aber ist auch nur meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt öfter mal, stand bei den Spielen Stefan Schnur neben mir, der ja ursprünglich ja auch gelernter Innenverteidiger ist, wirklich tolle Geschichten da auch in der Premier League erlebt hat, Premier League oder Zweite Liga, ich weiß gar nicht, wo er da gespielt hat, aber der erzählt immer, wie geil der englische Fußball früher war. Können wir übrigens auch mal, liebe Hörer, falls ihr Interesse habt, zum Podcast einladen oder anrufen, hat einiges zu erzählen. Und der hat halt, den habe ich auch zu Jonas David eben befragt und hat halt erzählt, dass er mit seiner Leistung eigentlich ganz zufrieden war und dass man eben auch bei Montero bedenken müsste, dass der halt irgendwie noch mit der Sprache und mit dem Spielsystem ein bisschen Zeit braucht und ob das dem HSV da irgendwie jetzt nicht geholfen wäre, den super schnell reinzuwerfen. Ich fand die Leistung von Jonas David auch okay. Ich finde ihn im Aufbau ein bisschen stärker. Er wirkt für mich so ein bisschen flexibler. Ich glaube, darauf steht Walter dann auch, dass er da jemanden hat, der auch Bälle nach vorne spielen kann. Ich glaube aber langfristig wird er auf Montero bauen, ist ehrlich gesagt so mein Gefühl.
Ich fand ihn, wie du sagst, auch okay. Er wurde jetzt auch ähnlich wie gegen Sandhausen, aber auch nicht wirklich gefordert. Ne? Also die Gegner haben es ihm einfach gemacht. Jetzt kommt Rostock, in 2 Wochen kommt Heidenheim. Das sind dann mal vielleicht Bretter, wo er dann wirklich sich auszeichnen kann und zeigen kann, ob er jetzt eine gewisse Festigkeit jetzt mittlerweile mitbringt oder ob er wackelig wird, wenn die großen Gegner kommen in der zweiten Liga.
Und nur nochmal, um auf Stefan Schnurr zurückzukommen. Derby County und das war in der Premier League. Geil, und es war sogar eine sehr erfolgreiche Zeit bei Derby County.
Oder mal in den UEFA-Pokal sind die doch mal gekommen, ne?
Das weiß ich nicht, ob es da so war, aber zumindest hatten sie da eine ganz erfolgreiche Zeit. Danach hat er noch bei VfL Wolfsburg gespielt und bei Holstein Kiel. Und dann
er ist durch und durch HSVer. Also
definitiv, ich sehe ihn ziemlich häufig auch im Stadion. Also definitiv.
Aber auch eher Kategorie oder Generation Grätsche auf Kniehöhe als in Verteidiger. Ne? Also da war nicht spielerisch, da war nicht mit spielerisch feine Pike, sondern lang und weit heißt es.
Gibt Sicherheit.
Genau, dann.
Aber apropos Grätsche und nicht der filigrane Spieler, was sagen wir zu Sonny Kittel? War nicht in der Startelf, wurde nachher noch gebracht in der 80. Minute rum, ja, für Jean-Luc Dompé. Ich glaube, der Gegenspieler von Jean-Luc Dompé hat immer noch schlechte Nächte und träumt von ihm. aber was sagen wir zu Sonny Kittel? Hättet ihr ihn gebracht oder hättet ihr ihn jetzt nach dieser Wechselposse und dem, was da gerade um ihn irgendwie los war, hättet ihr gesagt, oh komm, ich lasse ihn erstmal draußen. Wir haben ja genug andere Spieler, die wir auch hätte bringen können.
Also ich glaube, dass Walter da ganz genau, weil er einfach näher dran ist als wir und mit ihm spricht, ganz genau weiß, was er da tut. Und in dem Fall ist es aufgegangen, weil Sonny Kittel da in der letzten Minute noch irgendwie zur Eckfahne defensiv sprintet und den Ball lieber zum Einwurf klärt, als dass Braunschweig noch eine Ecke bekommt. Insofern hat sich dann reingehauen. Da muss man ihn objektiv bewerten. Er hat dann sich nicht zu Schulden kommen lassen und Gas gegeben. Also astrein.
Aber findet ihr, dass Königsdörfer seine Sache besser gemacht hat als Kittel auf der 8?
Ich persönlich würde so vom Prinzip her immer mehr auf Königsdörfer als auf Kittel setzen, ja, weil es einfach
perspektivisch.
Auch
vom Alter,
genau. Und auch vom Spielertypen mag ich ihn lieber und auch von den ganzen, ehrlich gesagt, ja, da hast du recht. Also wenn ich dann die Vergangenheit auch noch reinnehme, was da so alles passiert ist, bin ich bei Königsdörfer.
Auch voll, du hast ja, also keine Krankenakte, Kittels Krankenakte ist ja auch voll mit Kreuzbandrissen und,
boah, aber okay, Bones. Aber er hat sich bei uns, er ist so fit wie noch nie, seit Jahren.
Ja, er ist nicht so verletzungsanfällig wie seit Jahren nicht, aber nichtsdestotrotz hast du mit Königsdörfer einen komplett gesunden und, sag mal, verletzungsbedingt nicht vorbelasteten Spieler und er ist, glaube ich, 6-7 Jahre jünger. Was die Zukunft anbelangt, und das ist ja auch Walters und Bolls Stil, worauf die jetzt langsam aufbauen, finde ich, ist Königsdörfer die logischere Wahl für die Zukunft in der ersten Elf, langfristig.
Finn Diekmann, 25, schreibt uns bei Instagram, nächsten Spiele gehen beide mit 2-0 für uns aus. Ich glaube, ich hab vor dem Spiel jemanden getroffen, den ich noch kannte, und wir sprachen auch noch ganz kurz über den HSV und seine Gegentore. Und ich habe gesagt, ich glaube, oder ich würde mich fast festlegen, dass wir maximal 2 Spiele in der Rückrunde 0 spielen. Maximal.
Nächste Woche geht es ja gegen Rostock. Ich glaube, das gewinnt der HSV auch. Also ich hatte Samstag Rostock ein bisschen geschaut. Ich weiß nicht, was sie in der Winterpause gemacht haben, aber das sah nicht gut aus. Also da sollte der HSV eigentlich auch mit klarkommen.
Obwohl ich gehört habe, dass Rick van Drongelen eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat.
Der hat wirklich souverän, aber da hat auch das 1-0 verdaddelt, wo er den Zweikampf im Kopfballduell verloren hat. Also da war bei Rostock nicht spielerisch, da war nicht viel zu sehen in der Mannschaft. Gegen Heidenheim auch auswärts in 2 Wochen. Da bin ich mal gespannt, weil die haben ja, glaube ich, jetzt auch die letzten Spiele gewonnen, sind immer dran geblieben am HSV und du hast den HSV zu Hause. Du kannst also, wenn Heidenheim gewinnt, könnt ihr am HSV vorbeiziehen. Ne?
Das wollte ich übrigens sagen. Also vor unserem Spiel hatten ja schon Heidenheim als auch Darmstadt gewonnen.
Und von hinten kam Lautern.
Da wären wir jetzt auf Platz 3 abgerutscht. Das war ein wichtiger Dreier und Heidenheim spielt jetzt gegen Braunschweig. Also ich bin immer kein Freund, so früh schon auf die Tabelle zu gucken, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ein Polster oder so hätten.
Aber ich habe die Tabelle hier tatsächlich gerade mal offen. Ich finde, es ist oben ja auch mega spannend. Also bis Kaiserslautern, Paderborn ist ja dann schon auch mit ein paar Punkten Rückstand dann schon. Aber unten schon Wahnsinn, ne? Von Platz 18 bis ja. Platz, ja, 10, ja, bis eigentlich bis 9, bis Hansa Rostock, sind es 4 Punkte. Sandhausen, die vom 18. Platz einen Sprung auf den 12. Platz machen mit einem Sieg jetzt. Also da ist schon wirklich unten richtig was los. Also da mag ich gar nicht, also bin ich froh, dass wir mit so einer Region nichts mehr zu tun haben, sondern uns auf oben konzentrieren, was auch spannend ist, aber unten hast du auf jeden Fall ordentlich Feuer drin. Das ist schon, ja, schon wild. Was sagt ihr sonst, Stadion nach so langer Zeit wieder? Hattet ihr mehr erwartet eigentlich nach diesen ganzen Umbau- und Renovierungssachen? Wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen, dass das alles gestartet ist. Ist ja schon ins Stadion reingegangen, hat so ein bisschen geschaut, so, hat sich hier irgendwas geändert? Habt ihr was beim Licht gesehen? Oder die Soundanlage ist noch gar nicht.
Soundanlage noch gar nicht.
Ist noch gar nicht, ne?
Nee, ich glaube, die Lichter sind installiert. Aber Soundanlage, neuer Rasen wurde gesetzt jetzt in den 2 Monaten. Aber so diese optischen Sachen wie sanitäre Einrichtung und Soundanlage ist alles noch nicht.
Toiletten sind weiterhin Mangelware.
Genau.
Was sagt ihr zur Stadionshow? Habt ihr drauf geachtet, was in der Halbzeit jetzt, wir haben es ja schon lange gefordert, dass es mal ein bisschen mehr in der Stadionshow gibt, und tatsächlich gab es jetzt in der Halbzeitpause von Hapag-Lloyd, von einem unserer Sponsoren, ein Spiel, und zwar haben sie Container aufgestapelt im Tor vor der Nordtribüne, und es gab zwei Jungs, Männer, die mit dem Fußball, ich glaube jeder hatte 3 Schüsse, sollten versuchen, so viele Container von diesem Haufen, von diesem Stapel runterzuschießen, und es gab für jeden Container, den man runtergeschossen hat, 100 Euro.
Finde ich geil.
Und finde ich auch geil, aber die
nur
Jungs
wenn man
haben sich
selber mitspielen darf.
Die Jungs haben sich maximal schlecht angestellt, muss ich sagen. Also der eine Stübi hat es auch gesagt, der hat da den Ball, also wirklich vom Elfmeterpunkt, diese weiß ich nicht. Also es war schwerer, den Ball an den Containern vorbeizuschießen. Und er hat es wirklich geschafft, zweimal diesen Ball wirklich rechts neben den Pfosten oder einmal gegen den Pfosten und neben den Pfosten.
Hast du sogar am Tor vorbei?
Ja, zu schießen. Und der andere hat den Ball über diese Container rübergeschossen. Also das war schon deutlich schwerer als die Container zu treffen.
Ich darf gar nicht lachen. Ja, eigentlich ist es gemein. Natürlich
bist du wahrscheinlich auch aufgeregt, wenn du da stehst
Leute
vor der Nordtribüne, und dann triffst du die Container nicht. Aber zumindest war da in der Halbzeit mal was los. Vorm Spiel ist mir aufgefallen, und nicht nur mir, sondern hier schreibt es uns auch jemand, Wetendorf Daniel, warum wurde Wir sind der HSV vor dem Start nicht gespielt oder habe ich gepennt? Ich habe es tatsächlich auch nicht gehört. Ich war aber auch echt spät, weil es alles irgendwie, ja.
Ich habe es auch nicht gehört, ich war aber auch 20 Minuten vor Anpfiff erst da.
Ja, eigentlich hätte man es dann noch hören können, so, aber habe ich auch nicht. Ich habe es dann nach dem Spiel gehört, und ich glaube, in der Halbzeit wurde auch irgendwas gespielt, aber ja, vielleicht war da nach so langer Zeit, nach 2 Monaten, musste ich da auch die Stadionshow erstmal wieder finden. Ich habe zum Beispiel auch bei den Toren, habe ich immer nicht gehört, wenn Christina Rahn irgendwie die, der HSV 4, Eintracht Braunschweig 0. Also, dieses Eintracht Braunschweig von ihr, hat sie so ins Mikrofon genuschelt, oder hat sie es bewusst nicht gesagt? Ist das eine neue Angabe, dass man den Gegner jetzt nicht schlecht machen möchte Also es war, sonst hat man den Gegner immer ziemlich deutlich gehört und das ganze Stadion 0 gebrüllt, und auch das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber vielleicht.
Aber haben wir schon erwähnt, dass Jatta sich auch einen Torsong jetzt endlich mal oder einen Song mal aussuchen durfte? Wart ihr da schon im Stadion?
Nee, waren wir noch nicht.
Alter, Jatta hat einen neuen Song, und alle dachten so, was wird denn jetzt hier für Mucke gespielt? So afrikanische Jingles, und alle gingen derbe ab. Also wirklich, man wusste so, warte mal, wem gehört dieser Song denn jetzt? Wer hat sich den denn ausgesucht? Und dann war klar, der kam von Jatta, und dann kam richtig geile Stimmung auf. Also das ist ein neues Highlight. Achtet mal drauf beim nächsten Mal.
Kommt das jetzt jedes? Nee, es kommt doch nicht jedes Mal, oder?
Lass uns doch mal, wir haben noch einen engen Draht zu Stübi. Wir beackern den mal, dass der nochmal gespielt
wird. Vielleicht kann er uns den Song einfach mal schicken, und wir spielen ihn mal ab. Also ich habe ihn nicht gehört, deswegen. Also
das macht er bestimmt.
Mich würde es auch interessieren. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir, ich öffne hier mal nebenbei bei mir auf dem Handy den Kontakt von Gato. Wir haben Gato jetzt, wo wir mit Holsten so eng verbandelt sind, sind natürlich haben wir ganz andere Möglichkeiten.
Ja. Erste Klasse nach Dubai geschickt oder nach Abu Dhabi.
Ja, wir wissen gar nicht, wo er genau ist. Dubai, Abu Dhabi.
Aber er hat nur die Stichworte Kittel und Wechsel irgendwie in die Gruppe geschrieben. Also unser Mann ist vor Ort, wird die letzten Gespräche führen und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, gerade dort eine Woche zu parken, damit er das finalisieren kann.
Ich bin gespannt. Also
mal gucken,
wir rufen ihn einfach mal an. Mal sehen, wo wir ihn gerade erwischen, bei irgendwelchen Vertrags...
Moin, Muchel.
Gato.
Moin.
Moin. Wo erreichen wir dich?
In Abu Dhabi.
Ah.
Und war gutes Timing, gerade fertig mit dem Essen. Drei Stunden später mit dem Abendessen. Und ich war gerade mit meiner Frau beim Italiener essen. Und ich meinte, ja, ich muss Hinne machen. Die Jungs nehmen Podcast auf. Vielleicht passiert da noch was.
Es passiert auf jeden Fall was. Ich habe mich heute Morgen ja schon bei dir in die Nesseln gesetzt, nachdem du mir irgendwie um 7 Uhr sofort geantwortet hast, wo ich meine, so Diggi, was ist los, ey? Du antwortest sofort, du hast Urlaub und dann kam von dir nur die Antwort, ja, wir sind 3 Stunden vor, also da war es 10 Uhr, also da darf man dann auch schon wach sein und beim Frühstück sein, also völlig zu Recht. Aber sag mal kurz, Abu Dhabi, wie sieht's aus? Bist du da in Gesprächen für Sonny Kittel, einen Verein zu finden oder zu schauen, wie die Trainingsmöglichkeiten sind, wie ist das Wetter? Kannst du das einem Spieler empfehlen, aus der Bundesliga dorthin zu wechseln?
Ja, also ich gucke für Sonny hier ein bisschen rum natürlich. Leider hat jetzt schon einen neuen Verein. Der Idiot geht nicht zum Geld, sondern in die USA. Nein, aber wir sind hier nur im Hotel tatsächlich und ich war letztes Jahr auch das erste Mal in Abu Dhabi. Das ist so eine 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt von Dubai. Es ist schon crazy andere Welt, muss man sagen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, für so eine gewisse Zeit ist es ganz cool und ich glaube, es ist auch nur im Winter cool, weil von April bis Oktober oder bis September hält es fast nicht aus. Das hatte Lasora ja auch bei uns gesagt einmal. Mhm. Er meinte, dann bist du nur drin, nur Klimaanlage, 40 Grad und jetzt ist halt tiefster Winter quasi und es sind so 22 bis 25 Grad oder so. Also für uns natürlich die perfekte Temperatur. Und abends brauchst du dann auch mal einen Pulli oder sowas. Aber ich glaube, wenn du hier immer wohnst und was halt krass ist, was du echt seit diesem Jahr merkst, so die feuern halt hier so die Energie nur so raus. Also es ist schon irgendwie crazy, vor allem wenn man jetzt selber ja drauf achtet. Also ja, als Fußballer kannst du ein paar Jahre hingehen, aber es ist schon anders.
Anderer Schnack.
Ja, ist schon, muss man sagen.
Aber sag mal,
ist ein Erlebnis wert.
Was hat dich denn dazu bewogen, also dass du jetzt in Urlaub gefahren bist, check, Haken dran, aber hatte das auch einen Grund, warum du am Freitag Tippkick einfach nicht abgegeben hast?
Ja, ist so kacke. Kai hat das reingepostet noch bei uns in die Gruppe und meinte, dass irgendwie ein Hörer hat gesagt, wilde These, Kai hat vergessen bei Tippkick zu tippen und ich so, scheiße, ich auch und hab die Freitagsspiele echt völlig vergrützt und hab das, weiß nicht, normalerweise kriege ich so eine Push-Erinnerung, aber die muss ich irgendwie übergangen haben. Also ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, um wieder reinzufinden. Noch getippt.
Wie viele Punkte hast du noch gemacht am Ende? 8. Das
ist eine gute Frage.
Ich habe nachgeschaut.
War gar 8. Drin und war natürlich dann, ich guck mal, hast du nachgeguckt?
Ja, 8 Punkte hast du gemacht und bist 12 Punkte nach 12 Plätze nach unten gerutscht, also auf Platz 136. Gato, ich glaube, das wird schwer, diese Saison da oben anzugreifen. Aber kein Problem, ich mache das für dich, weil ich bin weiterhin auf dem 6. Platz. Und ja.
Was hast du gemacht? 12 Punkte?
Nee, 13 Punkte. Aber ich muss dazu sagen, Conti 1887 hat tatsächlich 23 Punkte gemacht. Also das ist schon eine starke Leistung, hat damit 15 Plätze nach oben gemacht. Hat mich natürlich auch gleich angeschrieben bei Instagram und hat sich feiern lassen. Also Glückwunsch da von dieser Seite.
Zu Recht, da kann man wirklich sagen, zu Recht.
Ich weiß nicht.
Ja, das ist geil, das ist natürlich.
Kai, wie sieht's bei dir aus?
Ja? Nicht ganz so schlecht wie bei Gato, aber ich bin um 36 Plätze irgendwie in die 90er gerutscht und weil ich nur 6 Punkte gemacht habe, weil ich eben auch vergessen hatte, die Freitagsspiele zu tippen und dann auch noch on top schlecht getippt habe, wahrscheinlich völlig panisch. Aber ich muss wieder angreifen, ganz ehrlich.
Komisch, aber deine Tippico-Tipps, die sind deutlich besser.
Die sind astrein, weil da geht da vor, ich modelliere das ja alles vorher durch an bestimmten Geräten und da, wenn es um euer Geld geht, keine Sorge, aber bei Kicktipp bin ich ein bisschen hinten. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Konsti. Also Konsti in 1887 hätte eine Million abkassiert im Tippspiel, also bei Tippico. Der hat ja alles richtig getippt, bis auf ein Spiel. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also sensationell.
Ja. Kai, du warst ja auch mal gleich mit Muchel, ne? So, das heißt ich noch so. Gefühl, dritter, vierter Spieltag, bei dir beide irgendwie.
Ja, dann trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Aber ich greife wieder an. Ich mag das immer ganz gern, wenn Gelächter aufkommt, dann lache ich immer am Ende.
Ich bin gespannt.
Auf jeden Fall hast du tatsächlich die Kohle ja eingesammelt, Kai. Ich weiß, ob ihr schon drüber gesprochen habt, aber.
Ja, und auch, schon, und auch natürlich. Und ich verplane jetzt diesmal auch vorher schon die Kohle für den nächsten Spieltag gegen Rostock.
Ah. So, so bockt es. Wie lange bist du noch im Urlaub? Bist du nächste Woche wieder da oder schaust du das Auswärtsspiel in Rostock im sonnigen Abu Dhabi?
Ja, ich guck, also Sonntag komme ich wieder, aber auch erst abends. Also ich werde hier noch schauen. Beziehungsweise wann ist das Spiel eigentlich?
13:30.
13:30 Sonntag.
Neuerdings sind Sonntagsspiele immer 13:30.
Also bei euch dann 16:30 mit Zeitverschiebung.
Oh, das ist scheiße. Boah, ja. Das kacke mich im Flieger.
Augen auf bei der Flugwahl.
Aber echt, eigentlich wollten wir Samstag, aber da waren die Flüge unendlich teuer. Und dann Freitag los, bis ah gut, ey, so eine Scheiße.
Klar, im Samstagsflieger sitzen alle HSV-Fans.
Ja, die es noch rechtzeitig schaffen wollen, um das Auswärtsspiel in Rostock zu sehen. Aber
plus Riesenskandal, ich konnte es hier nicht gucken, ne? Weil deswegen freue ich mich auch ehrlich gesagt auf die Folge und ziehe mir das so rein, weil Sky Go, keine Chance, und, also geht hier nicht, und dann Sky X, wie das jetzt heißt, das neue Sky Ticket, geht außerhalb Europa auch nicht. Und ich hatte halt nur mein Handy und mein Tablet mit oder sowas. Und dann stand ich da mal am Talent. Hab dann noch irgendwie in der Discord-Gruppe gefragt. So früher gab es ja mal so die Streaming-Seiten oder sowas. Und die kenne ich natürlich alle mittlerweile nicht mehr. Und hab da mich dann noch ein bisschen rumprobiert. Aber hab dann nichts hinbekommen. Also dann habe ich irgendwann echt auch aufgegeben. Und hab dann die Ticker und alles verfolgt. Also
aber gerade um so ein bisschen HSV-Feeling dir zu verschaffen, gebe ich dir jetzt eine Mission. Tu mir einen Gefallen, wenn du eine große HSV-Flagge, Fahne oder sonst was findest, dann fotografier sie doch bitte und poste sie. Solltest du nichts finden, würde ich dich bitten, irgendwo die HSV-Meine-Frau-Sticker zu platzieren und das zu fotografieren. Solltest du keine Sticker dabei haben, würde ich dich bitten, mit einem Stift irgendwo dick und fett eine Raute zu malen und die dann abzufotografieren, ja? Dass wir da uns ein bisschen verewigen, auch in Dubai. Ist ja auch perspektivisch für den HSV nicht ganz
unbedingt. Aber nicht, dass gerade du im Knast landet für den ganzen HSV.
Und nicht so eine Strandbilder, wo du mit dem Fuß oder mit dem Stock irgendwo HSV in den Strand geritzt hast, sondern das muss schon was sein, was bleibt.
Ja, was irgendwie auch noch, ich glaube, dass genau, was andere Fans dann auch nochmal überprüfen können irgendwann, wenn sie
vielleicht mal den Scheißpalast anmalen mit HSV-Stickern oder sowas.
Ja.
Ja, muss sagen, das wäre so geil, wenn ich hier so eine Spraydose hätte. Das würden die alle richtig dumm gucken.
Ja, schön die ganzen Sicherungskästen schwarz-weiß-blau in Abu Dhabi sprühen.
Trikot habe ich natürlich mit. Ich habe heute schon im HSV-Trikot Tennis gespielt, wurde auch direkt vom Tenniscoach, Fly Emirates, ah, sehr gut, so ungefähr, angesprochen, weil der Sponsor war ja damals doch Fly Emirates, das Trikot mit Hoffmann raus hinten drauf.
Können gerne bei uns im Podcast einsteigen, wenn Sie wollen.
Ja, und aber Sticker habe ich leider vergessen. Das ärgert mich auch, wollte ich mir am Flughafen, ist mir das warum auch immer eingefallen, dass ich da irgendwie geil hätte ich mal schön stickern können. Aber ja, ich werd mir mein Bestes geben, den HSV noch gebührend zu vertreten.
Das
die sind sie alle auf Premier League. Die gucken ja alle immer diese Premier League-Scheiße sich an. Müssen wir wieder ehrlichen Fußball, zweite Liga hier. Ich guck mal, ob sie das empfangen. Das ist eigentlich geil.
Ehrlichen Fußball, zweite Liga.
Den Leuten hier ein bisschen näher bringen.
Du hast eine Mission die nächsten Tage noch, auf jeden Fall. Wir drücken dir die Daumen dabei. Wir werden jetzt noch so ein bisschen über die Hockey-WM sprechen und dann werden wir hier auch noch einen kleinen Ausblick geben zum nächsten Spiel Hansa Rostock gegen den Heimatverein von Bones. Für welches Herz wird da für wen da sein Herz schlägt am Wochenende? Oder ob du dich irgendwo positionierst und sagst, mir ist es egal, Hauptsache ein gutes Spiel und der Bessere soll gewinnen und
My Game is Fair Play.
Ja, da kannst du dich, da kann oder Bones hier mit Philipp Langer, dem Pressesprecher, zusammen gucken, der hat
stimmt.
auch gesagt, ja. auch
stimmt.
gebeichtet, dass er so ähnlich wie Bones ist, so früher war Rostock und er kann es nicht ganz ablegen. Und jetzt ist natürlich HSV-Fan und so weiter und so fort. Ich meine, ist ja auch alles okay. Aber
oh, sag Bescheid, Philipp.
Wenn Philipp Langer schreibt mir gerade, er ist auf jeden Fall nicht so wie Bone, schreibt er. Das sollen wir bitte klarstellen. Nein, natürlich nicht.
Hatte mal Live-Mikrofon oder was?
Der HSV, er hört überall mit. Er ist überall dabei. Ja, Kai, Bone sag schon, Kai. Gato, dann dir noch einen schönen Urlaub.
Ja, danke.
Genieß es. Wir sind gespannt auf das Bild mit der Raute. Post es einfach bei Instagram und dann können unsere Hörer schauen, wo du dich verewigt hast mit der Raute in Abu Dhabi.
Ja, hier schöne Marmorkratzen oder so.
Und der Fan, der das Bild wieder abfotografiert, also die Raute, der kriegt von uns 5 Kästen Holsten.
Stark.
Ja.
Safe. Haken dran.
Aber er muss es vor Ort abfotografieren, ne?
Ja.
Und noch eine Bedingung, es darf nicht Julia sein. Ja. Das wäre linke Tasche, rechte Tasche, weißt du?
Ja, kommt Julia an, hier, zack, ab die 5 Kästen.
Ja. Da freut sich bestimmt zu Hause.
Ja. Also, dir noch einen schönen Urlaub vor allem geil, wenn du dann aus dem Flieger steigst und dir das Ergebnis anschaust und den Auswärtssieg in Rostock feiern kannst am Flughafen in Hamburg.
Ich glaube, es ist mir tatsächlich auch die, weiß ich nicht, was man mittlerweile zahlt im Flieger fürs WLAN, aber die gefühlten 24,99 wert, dass ich da zumindest Live-Ticker.
Also vom
Video-Bild ist ja nicht zu reden, aber Live-Ticker oder Netradio vom HSV,
das mir dann rein. Das könntest du tatsächlich mal probieren, ob Netradio im Flieger, ob das funktioniert. Also manchmal ist, ich hatte es auch schon mal, dass das Internet über den Wolken gar nicht so schlecht war. Ihr fliegt wahrscheinlich mit Fly Emirates. Die werden da bestimmt was Gutes an Bord haben.
Aber die haben doch eigentlich auch Sky eigentlich in den Sitzen verbaut mittlerweile. Also als ich damals vor 5 Jahren nach Australien geflogen bin, da hatten die Sky Emirates Flieger Live-TV in den Sitzen. Also vielleicht hast du Glück und die haben da einen Sportkanal freigeschaltet.
Das ist ja unglaublich.
Aber ich glaube nicht, dass der Sportkanal HSV Rostock überträgt.
Also wenn du schaffst, auf dem Rückflug in der Maschine von Fly Emirates
10 Kästen Holzen.
Scheißegal, wir stürzen uns jetzt hier in Unkosten.
Und dann drücke ich oben noch drauf, dann kommt die Stewardess mit dem Holzen an.
Ja. Sie hatten Holzen zum Spiel HSV gegen Rostock noch bestellt, ja. Das wär's. Also dann fliege ich nur noch Emirates.
Emirates, ja.
Ja. Also, geilen Urlaub noch und nur der HSV.
Also nur der HSV, ne?
Ciao. Das wär's, ne? Im Flieger. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Also
vielleicht ist ja jemand von unseren Hörern dabei, der sagt, er fliegt quasi wöchentlich Fly Emirates, nur um dort Sky zu schauen.
Also Fußball kann man da gucken, aber ich glaube, so zweite Liga ist, glaube ich, vertreten die da echt nicht. Also das.
Ja, ich glaube auch so Topship Premier League.
Genau, das hatten die da damals, als ich dort war.
Aber,
und Philipp Lange, wenn du das hörst, auf dem Lübser und einen Holsten am Sonntag, warum nicht?
Übrigens, nur der HSV schreibt gerade hier nochmal, wo wir gerade vorhin noch bei der Stadionshow waren, schreibt er hier in unserem Discord-Channel Heimspiel, vielleicht ein kleiner Tipp an Stübi, beziehungsweise das Stadionsprecherteam, bei Einwechslungen von noch eher unbekannten Spielern sollte mit der Ansage gewartet werden, bis die Fans auch den Nachnamen auf der Anzeige sehen. Ja, also Katterbach, glaube ich, kam ein bisschen schwächer.
Merkt man immer, wenn Neuzugänge angesagt werden, ne? Das hakt dann auch 1-2 Heimspiele.
Klar, gerade in der kurzen Zeit, ja. Also, Andrasch, nee, wie wird der Vorname? Nemet?
Andrasch Nemet. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, also das muss er uns sagen, aber ja, vielleicht ein guter Hinweis an das Moderatorenteam. Vielleicht hilfreich, das ist ja dann nicht unsere Aufgabe, ob sie es verarbeiten.
Lass uns kurz noch darüber sprechen. Hockey WM, Kai, du als Hockey, Ex-Hockey-Profi.
Und Champions-League-Sieger.
Was ja auch viele von unseren Hörern gar nicht wissen. Hockey, Weltmeister, ja, Deutschland.
Ja, unfassbar. Also ich glaube, passiert ja gerade viel auch um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und einen ähnlichen Verlauf gab es eigentlich in den letzten Jahren bei der Hockey-Nationalmannschaft. Und da war es eben wirklich sehr, sehr viele Parallelen. Also ehemals Weltspitze, Anspruch, immer Weltmeister zu werden und Europameister zu werden und Olympia Gold zu holen und dann echt schon viele Jahre nichts geholt. Und jetzt wurde die Kritik immer größer. Wir brauchen eine Umstrukturierung im Verband. Wir brauchen neuen Spirit, eine neue Mannschaft, eine neue Mentalität und so weiter und so fort. Trainer wurden regelmäßig ausgetauscht. Und dann war es tatsächlich so, dass diese Mannschaft ein nicht so gutes Bild abgegeben hat bis zum Viertelfinale und eigentlich immer wieder kurz vor Schluss hinten lag und nicht so überzeugt hat. Ja, einmal das Spiel kurz vor Schluss gedreht hat, dann im Halbfinale das Spiel nochmal kurz vor Schluss gedreht hat und dann im Finale das Spiel irgendwie auch nochmal gedreht hat. Also
da aber stand eher zum Positiven hin.
Zum Positiven, ja. Immer. Ja. Und jetzt ist diese Mannschaft so atemberaubend, ja, wird ihr eine atemberaubende Mentalität und ein atemberaubender Spirit nachgesagt. Und es war wirklich toll, das zu sehen. Eine deutsche Nationalmannschaft, die diese Widerstände gebrochen hat in einem Land, wo Hockey wirklich noch gefeiert wird, in Indien. Das ist dann vergleichbar mit Fußballstadien
tatsächlich. Von wie vielen Zuschauern reden wir bei so einem Hockeyspiel?
30.000 ungefähr. Und es ist so, dass, ganz lustige Sache, Mittagsspiele in Indien waren immer deutlich weniger Zuschauer da, weil da wirklich dann wahrscheinlich mittags alle arbeiten müssen, würde jetzt vielleicht auch nicht jeder von ausgehen. Und unglaublich, was die Mannschaft da gerissen hat. Die kamen dann ins Hotel und das ganze Hotelpersonal und so hat die alle gefeiert. Das sind da National Heroes und ja, dann auch die Berichterstattung in der Presse war dann natürlich größer nach dem gewonnenen WM-Finale. Davor eine Katastrophe, viele Fehler.
Inhaltliche Fehler,
genau. Und war wirklich ein Segen, das mal jetzt wieder zu haben. Und da sieht man, wie oft so Schwarz-Weiß-Denken vorhanden ist, ne? Weil wenn sie im Viertelfinale auseinander rausgehen, wird gesagt, ey, wir brauchen jetzt endlich mal einen Cut. Und jetzt sagt man, wir haben endlich wieder eine Nationalmannschaft, auf die wir stolz sein können. Haben sie sich jetzt auch verdient im Nachhinein? Das soll jetzt auch so bleiben. Und ja, einfach geil, glaube ich, für jeden Fan, auch für jeden Fußballfan, so eine Nationalmannschaft dann in einer anderen Sportart zu haben.
Muss aber fairerweise sagen, dass Hockey eigentlich wenig Beachtung findet so in der Presse, ne? Also dafür, dass sie jetzt Weltmeister geworden sind, finde ich es ganz schön ruhig da irgendwie so in
der Presse. Das waren auch gestern Abend nur kleine Randartikel, ne? Also die Bild hat sich dann kurz in Vergleich gezogen, die Fußballmänner können es nicht, die Handballmänner können es nicht, die Hockeyjungs, die können es dafür, aber mehr passiert auch nicht, ne? Und in diesen anderen, ich glaube in der Süddeutschen waren immer so kleine Berichte, wenn sie im Viertelfinale und in der Gruppenphase gewonnen haben. Aber wie Kai schon sagte, sehr viele inhaltliche Mängel. Da sieht man auch, dass die Redakteure dann nicht so richtig Lust hatten und den Artikel eher halbherzig zurecht recherchiert und hingeschrieben haben. Und man kann nur hoffen, dass der Breitensport ein bisschen besser Anklang findet, auch in der medialen Präsenz, weil da sind viele gute Sachen dabei. Gerade im Hockeysport ist Deutschland eine erfolgreiche Nation.
Definitiv. Für mich nur mal eine kurze Verständnisfrage. Nach dem 3-3, nach der normalen Spielzeit, gibt es dann noch eine Verlängerung oder geht es dann sofort ins Penaltyschießen?
Ging sofort ins Penaltyschießen.
Okay, das war mir zum Beispiel neu. Ich hätte gedacht, dass es da noch eine Verlängerung
gibt. Ist das die Regel oder gibt es auch Verlängerungen bei manchen
Turnieren? Muss man ganz fairerweise sagen, gibt jetzt selten eine Verlängerung, aber im Hockey wurde jetzt zum Beispiel deutlich mehr an den Regeln geschraubt in den letzten 10 Jahren als im Fußball, weil da eben dieser Kult, den der Fußball ja auch zu Recht hat und den ich auch wirklich verehre und was ich dann auch respektiere und nachvollziehen kann, dass man an diesem Fußball, was man hat, an dieser Fußballkultur auch festhalten möchte. Es ist ja auch ein ganz hohes Gut daran, Kontinuität zu haben und so. Die gibt es im Hockey halt nicht so ausgeprägt. Dementsprechend ist es leichter, dann neue Regeln einzuführen. Dementsprechend hat sich da sehr viel verändert, was natürlich dann auch den Nachteil hat, dass Leute, die eben sich nicht tagtäglich mit dem Hockeysport befassen, da zum Teil auch abgehängt werden und sich immer wieder, also es kann auch sein, dass ich dir heute jetzt was erzähle und in einem Jahr denkst du so, was hat Kai eigentlich damals erzählt?
Na gut, das ist ja. Anders, ja.
Aber das denkst du ja wahrscheinlich immer. Ja, gibt schon interessante Ansätze auch aus dem Hockey, die dann immer für den Fußball vorgeschlagen werden. Zum Beispiel Interchanging ist ja ein Thema, was ja immer wieder im Fußball vorgeschwebt. Dass man unendlich viele Auswechslungen hat.
Und dass auch Spieler, die raus sind, wieder reinkommen dürfen, ne?
Genau. Und so gibt es noch ein paar andere Varianten, aber schauen wir mal.
Kurzer Ausblick aufs nächste Spiel. Hansa Rostock, wir haben schon mehrfach jetzt angekündigt bei uns. Was sagst du zu deinem eigentlichen Heimatverein?
Ja, ich habe es geguckt am Samstag, wie erzählt, das hat mir nicht gefallen. Und wenn der HSV sich nicht zu glatt anstellt in der Verteidigung, wird das ein sehr entspanntes 2-0 für Hamburg. Also, wow. Okay. Rostock ist schießt nicht viele Tore diese Saison. Verhoeck trifft so gut wie gar nichts. Der hat letztes Jahr, glaube ich, 18 Saisontore. Bisher hat er kaum was getroffen. Und
aber ist ja immer so ein Zeichen, dass er gegen uns dann wahrscheinlich der Knoten platzt.
Ja, war die letzten Jahre so. Also, der HSV, muss ich sagen, die versprühen so einen Spirit aktuell. Das hatte ich auch so einem Fan vor dem Stadion gesagt. Ich habe das Gefühl, als wenn diese Relegationsniederlage dem ganzen Verein dieses jetzt erst recht Gefühl noch mal richtig eingeimpft hat.
Sprechen wir aber auch schon seit Jahren
von. Ja, aber also der Auftritt, die ersten 30 Minuten gegen Braunschweig hatten genau das für mich in mir ausgelöst, als ich das gesehen habe. Und ich, wie gesagt, wenn sie es in der Abwehr sauber zu Ende spielen, sich nicht die Birne, also nicht die Birne ausmachen für 10, 15 Minuten, dann fängst du dir gegen Rostock kein und holst das Ding 2-0 nach Hause.
2-0, dein Tipp. Kai, was sagst du? Grundsätzlich würdest du was wechseln in der Startaufstellung gegen Rostock?
Oh, tatsächlich, jetzt wo ich David so ganz okay fand, das wäre jetzt so meine erste Personalie, an die ich gedacht habe, würde ich ihm doch nochmal eine Chance geben jetzt. Würde ich tatsächlich drin lassen. Ich würde nichts wechseln, genau, Königsdörfer auch wieder bringen. Und ich glaube, dass die Offensive wieder stimmen wird. Wir hinten wieder einkassieren, 3-1 HSV.
Also noch dazu, im Rostock muss man wirklich aufpassen, das haben sie auch in Heidenheim gemacht. Die leben halt auch über die Taktik, Spiele zu zerstören, ne? Dass sie Fouls ziehen, immer so kleine Fouls, aber einfach, dass der Spielfluss vom Gegner rauskommt, dass sie den Ball an der Mittellinie dann irgendwie beim Einwurf nicht sofort rausrücken, dass immer so kleine Trikotzupfer und dass das Spiel immer wieder unterbrochen wird. Das ist so die Rostocker Taktik, wenn sie halt dem Gegner müssen daran hindern wollen, in diesen Spielaufbau reinzukommen. Ne?
Heißt aber umgekehrt
auch... Darf sie auch nicht provozieren lassen als HSV.
Heißt aber umgekehrt, frühes Tor für uns.
Genau.
Irgendwo erst bis 30., ja. 40. Minute und dann ist der dann hat Rostock erstmal
genau.
Problem.
Darf sich als HSV auch nicht provozieren lassen, ne? Dass du mal irgendwie dann dir eine kleine Watschen oder sowas austeilst. Musst du wirklich gekühlt runterspielen, immer sauber im Kopf bleiben.
Also 2-0 ja. Für den HSV. Kai sagt 3-1. Ich bin auch bei 3-1.
Du bist auch sogar da, oder?
Ich werde auch hinfahren, ja. Genau.
Mit Panzerglas im Auto, oder?
Ehrlicherweise weiß ich noch gar nicht, wie ich hinfahre. Ja. Ich habe eine Stehplatzkarte bekommen und ich werde mir das Spiel anschauen. Und ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie ich fahre. Nur, dass ich fahre.
Okay, gut.
Schön. Kurzes Outro noch. Der Stadtteilverein am Wochenende hat leider gewonnen.
Ja, genau. Also, wir können drüber lachen. St. Pauli gewinnt 1-0 auswärts, holt bitter benötigte Punkte. Aber heute ist die Stimmung schon wieder ganz mies beim Stadtrivalen.
Auf dem Boden der Tatsachen
gelandet. Auf dem Boden der Tatsachen hatten sie heute ein Testspiel und ich habe gelesen, sie haben 4-0 gegen Osnabrück verloren.
Oldenburg?
Gegen Oldenburg und somit ist die Welt wieder in Ordnung. Pauli wieder da.
In diesem Sinne?
Nur der HSV.
Nur der HSV.